Ich lese uns den Predigttext. Er steht in Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Ich lese auf der Übertragung Hoffnung für alle. Gelehrte suchen den neuen König. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. In dieser Zeit kamen einige Sternforscher aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hierher gekommen, um ihn anzubeten. König Herodes war bestürzt. Und nicht nur er, sondern alle Einwohner Jerusalems. Er rief die führenden Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie: Wo soll dieser neue König geboren werden? Sie antworteten ihm: Im Buch des Propheten Micha heißt es: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Da rief Herodes die Sternforscher heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie mit diesem Befehl nach Bethlehem: Sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sternforscher nach Bethlehem, und das Unglaubliche geschah. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und beteten es an. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg.
Herr Jesus Christus, wo dein Wort ist, wo es verkündigt wird, wo es gelesen wird, wo es miteinander geteilt wird, da bist du. Da bist du selbst gegenwärtig. Aber wo du gegenwärtig bist, sind wir ganz in deinem Licht und beschenkt. So mach unser Herz empfänglich für das, was du uns heute sagen willst. Amen. Wir haben das Evangelium gehört. Ich muss zuerst mal fragen, durch die Straßen gehen ja rund um den 6. Januar immer als Könige verkleidete Kinder, die sogenannten Sternsinger. Kommen die eigentlich auch zu Ihnen? Ich vermute mal, nicht? Genau. Ich liebe diese Sternsinger, ich finde die toll. Da ist ein bisschen Legende bei, aber im Mittelpunkt steht der neugeborene König. Ein bisschen Legende schadet nicht, sie verdunkelt in dem Falle das Evangelium auch nicht. Ne? Jeder weiß, was eine Legende ist, das ist eben kein Märchen. Eine Legende kennen wir aus jedem Atlas, die Landkarte verstehen wir nur, wenn darunter eine Legende ist. Und der rote Punkt sagt dann Stadt 30.000 Einwohner, der schwarze Punkt sagt Dorf 2.000 Einwohner. Und die schwarz-weiß gestrichelte Linie sagt Eisenbahn. Eine Legende ist eine Lesehilfe, eine Verstehenshilfe. Und weil das Matthäusevangelium in dem zweiten Kapitel, das wir gehört haben, ja an einigen Stellen unbestimmt ist, ist ein bisschen Legende darum entstanden. Das sieht man dann bei den Kindern, die so schön gekleidet als Könige durch die Straßen ziehen. Einer von ihnen mit schwarzer Hautfarbe. Davon steht gar nichts in der Bibel. Aber das ist in dem Falle egal. Es geht um den neugeborenen König, um Jesus. Heute ist es bei dem Evangelium etwas ganz Besonderes. Das, was Gott uns sagen will, lernen wir nicht durch Jesu eigene Worte. Er hält uns jetzt keine Lehrpredigt, wie zum Beispiel die Bergpredigt. Wir lernen es auch nicht durch Jesu Taten, indem er zum Beispiel ein Wunder tut. Wir lernen es durch andere Personen und Handlungen, die in diesem Evangelium auftauchen. Und die schauen wir uns mal ein bisschen an. Wenn es um Personen geht, das kennen wir aus unserem alltäglichen Leben, spielen Gefühle immer eine Rolle. Gefühle sind nicht alles, sie sind auch nicht unbedingt immer wegweisend, aber sie können uns ein Signal sein dafür, aufmerksam zu sein. Entweder in Bezug auf den anderen oder zumindest auch in Bezug auf mich selbst. Bei dem Herodes ist es doch ganz einfach. Wer mag den? Den mochte ich noch nie. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte höre, fahren bei mir alle Stacheln aus, wenn Herodes da so scheinheilig ankommt und sagt, na, dann geht doch mal und erzählt mir mal. Und dann kann ich auch anbeten. Ja, ja. Aber meine ganze Sympathie gilt diesen drei Fremden. In manchen Bibeln werden sie Sterndeuter genannt, in manchen heißen sie einfach Weise. Es sind aber zumindest Menschen, die sich mit etwas auseinandergesetzt haben, mit etwas befasst haben. Vielleicht sind es wirklich auch Große, die da kommen, von weiter Osten. Die kennen nicht den Gott Israels und die Verheißungen. Vielleicht haben sie mal etwas von den Juden gehört, aber schon damals wurde nichts Gutes über sie erzählt. Das sind die, die so gesetzlich sind, oder wenn du denen am falschen Tag die Hände reichst, dann müssen sie sich nachher eine halbe Stunde die Hände waschen oder ein Desinfektionsmittel benutzen, aber das gab es ja noch nicht, ne? Wir wissen es nicht genau, aber sie ließen sich nicht beirren, sich auf den Weg zu machen. Also denen gilt meine ganze Sympathie. Und dann dieses Gefühl der Erleichterung, sie gehen einen anderen Weg nach Hause. Gott hat zu ihnen gesprochen, sie gehen einen anderen Weg. Wo unsere Gefühle ein bisschen mitgehen, entsteht auch schneller Identifikation. Man schlägt sich irgendwie auf eine Seite und geht in Gedanken anders mit. Und ich glaube, das will Gott auch in dieser Geschichte so, dass wir sozusagen mit hineinsteigen und mitgehen. Und ankommen. Wovon ist die Rede? Zuerst ist vom Suchen und vom Finden die Rede. Und wir können gleich mitbedenken von unserem Suchen und Finden auch. Wo ist der neugeborene König? Das ist eine tolle Frage. Wo ist der neugeborene König? Die Mehrzahl aller Fragen, die wir so alltäglich stellen, enthalten das Wort Ich. Oder mir und mich oder so. Und ganz viele Menschen fragen überhaupt nichts mehr. Die sind froh, wenn sie irgendwie durchs Leben kommen. Wo ist der neugeborene König? Nicht die Frage, warum ich? Nicht die Frage, und was ist mit mir? Und wenn ich verlegen bin in einer Begegnung, dann frage ich vielleicht nur noch, na, was gibt's Neues? Was gibt's Neues in der Welt? Als könnte ich das nicht selber wissen, das muss ich nicht fragen. Hier wird anders gefragt. Hier wird nicht gefragt nach irgendeiner tollen Idee, was jemand gedacht hat. Hier wird nicht nach dem Wetter gefragt. Hier wird nicht gefragt, und was bringt's mir? Hier wird nach einer Person gefragt. Und an diese Person heften sich ganz viele Hoffnungen. Dann erleben wir neben dem Suchen und dem Finden, dass auch von Angst die Rede ist, nämlich der Angst, Macht und Einfluss zu verlieren. Vor Herodes wird es nämlich politisch. Eigentlich, der Herodes, der hatte sich gut gestellt mit dem Octavian, der dann später Kaiser Augustus wurde, und hatte dadurch, obwohl er nicht aus dem Stamme Juda stammt, als Idumäer die Möglichkeit, König in Jerusalem zu werden. Das hat er sich auch schon irgendwie erschlichen, ne? Genau. Und er hat es nicht geschafft, weil die Leute ihn auch nicht mochten, das Volk zu einer Einheit zu bewegen. Die Folgen sind grausam gewesen. Letztlich sind die letzten Folgen die Zerstörung des Tempels gewesen. Aber das war erst viel später. Dieser Herodes, der sich da in Jerusalem breit macht, sich Paläste bauen lässt, sich aufbläht. Eigentlich ist er eine politische Marionette. Hätte der Kaiser einmal mit dem Finger geschnippt, wäre er weg vom Fenster gewesen. Und jetzt kommen welche und fragen, wo ist der neugeborene König? Na, dem ist wahrscheinlich das Herz in die Hose gerutscht. Was soll denn jetzt sein? Also, so politisch gesprochen, ruft er jetzt seinen Geheimdienst zusammen und seinen Krisenstab. Und jetzt wird geforscht. Wo forscht man? Natürlich in den Schriften. Und man wird fündig. Ein König wird ja verheißen. Und es gibt sogar Ortsangaben. Herodes vertut eine Riesenchance für sein besetztes Land. Er gehört nicht zu den wirklich Suchenden, die etwas Neues erwarten, damit es für alle besser wird. Wir wissen es aus der Geschichte. Herodes bleibt chancenlos. Der wütet dann noch ein bisschen rum. Aber die Zukunft gehört dem Kind. Und dann ist von Herrlichkeit die Rede. Das Wort fällt nicht, aber da, wo das Wort Anbetung fällt, kann es nur um Herrlichkeit gehen. Diese Großen, die aus der orientalischen Welt kommen, die sich nicht beirren lassen von dem ihnen sicher fremden Glauben. Die kommen, um anzubeten. Diese Großen machen sich klein. Nach dem Folgen des Sterns, wie das so schön in der Bibel beschrieben ist, was immer das im Einzelnen zu bedeuten hat, bekommen sie jetzt die Sternstunde ihres Lebens. Kennt ihr eure Sternstunde? Die mit Jesus? Und dann kommen noch Geschenke. Geschenke sind wichtig. Wollen Sie wissen, wie wichtig sie sind? Ich sage es Ihnen vorweg, am Ende heißt es, bringe dich selbst als Geschenk. Wenn Sie in den 72. Psalm schauen, ich lese Ihnen mal ein paar Zeilen vor, da ist so ein bisschen vorweggenommen und vielleicht hat das die spätere, auch Legendenbildung, ein wenig beflügelt. Im 72. Psalm heißt es, da geht es nämlich um den neuen König, verleih dein Richteramt, o Gott, dem Königssohn gib dein gerechtes Walten, die Gerechtigkeit blühe auf in seinen Tagen und großer Friede, bis der Mond nicht mehr da ist. Die Könige von Tarschisch und von den Inseln bringen Geschenke. Die Könige von Saba und Seba kommen mit Gaben. Da sind sie. Plötzlich sind es doch drei. Obwohl bei Matthäus gar keine Angabe erfolgt. Da fügen sich später Dinge zusammen. Aber sie bringen Gaben und Geschenke. Wie wichtig das ist, erfährt man spätestens bei dem reichen Bauern im Lukas-Evangelium, der nichts zu verschenken hatte. Schlecht für ihn. Oder denken Sie an die Seligpreisungen. Ich nehme mal die beiden Bibeltexte vorweg. Morgen Abend geht es um die Seligpreisungen. Die erste heißt, selig die Armen im Geiste. Denn ihrer ist das Himmelreich. Über die Armen im Geiste hat man sich nur ganz viele Gedanken gemacht. Das lassen wir jetzt mal. Ich übertrage Ihnen das mal anders. Selig die, die sich beschenken lassen können. Geschenke sind wichtig. Sowohl die, die von hier nach da gehen, wie auch die, die von dort nach hier gehen. Und der zweite Bibelabend, den uns Pastor Zimmer halten wird, da ist der Ausgangstext die große Gerichtsrede, Matthäus 25, Kernsatz: Was du dem geringsten meiner Brüder tust, das tust du mir. Da klingt Geschenk auch durch, aber eben schon, schenk dich selbst. Geschenke sind wichtig. Wenn früher die Sternsinger kamen mit ihren kleinen Büchslein, in der einen war das Gold, in einer anderen war die Myrrhe und einer schwang das Weihrauchfass, das fand ich immer toll. Wir haben die Deutung gelernt, das Gold gilt dem König, der da geboren ist, der Weihrauch dem Gott, der zu uns gekommen ist. Die Myrrhe, dem Menschen, der sich am Kreuz töten lässt. Mit Myrrhe wurden Leichname eingesalbt. Der wahre König ist wahrer Mensch und wahrer Gott. So heißt es in einem der alten Glaubensbekenntnisse aus dem 4. Jahrhundert. Der wahre König ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das haben sie mitgebracht aus dem Orient. Was nehmt ihr mit? Was nehmen wir mit? Denkt daran, der Weg ist weit. Da kann man nicht so viel mitnehmen. Und wir wissen es aus der Lebenserfahrung, vieles von dem, was wir haben, geht unterwegs verloren. Also beschränkt es doch auf das Wesentliche. Das andere, Paul Gerhardt würde sagen, lass es fahren, weg, sjut. Lass es fahren. Beschränke dich auf das Wesentliche, das Gold der Liebe. Den Weihrauch deiner Sehnsucht nach Gott. Und die Myrrhe deiner Schmerzen. Das kannst du immer dabei haben. Die Liebe, die Sehnsucht. Aber auch die andere Seite deines Lebens, den Schmerz. Und ich sage euch, er wird diese Geschenke annehmen. Das wissen wir vom Kreuz her. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir können alles mitbringen. Alles. Er will es haben wie ein Geschenk. Unsere Reise, wenn wir sie als Lebensreise betrachten, ist eine große, eine wesentliche Reise. Und unsere Lebensreise ist, das ist das Tolle, eine Lebensreise mit Jesus, der uns im Heiligen Geist so nah ist wie kein anderer, zu Jesus, der uns vollenden wird, der uns aufnehmen wird in eine der vielen Wohnungen, die er vorbereitet hat für uns. Eine Lebensreise mit Jesus, zu Jesus. Eine Lebensreise der Anbetung. Findet Anbetung nur in meinem Gebetseckchen zu Hause in meiner Wohnung statt? Oder im sonntäglichen Gottesdienst? Oder gehört sie zu meiner Lebensreise? Findet sie mitten in der Welt, mitten im Alltag statt? Ich habe mal gestern Nachmittag nur die vergangene Woche, also 8 Tage, meiner bisher fast 59-jährigen Lebensreise genommen, 8 Tage, die letzten, und sie mir angeschaut. Denn ich möchte ja meinen Platz haben in dieser Geschichte, Matthäus 2. Da möchte ich mit dabei sein, auch wenn es 2000 Jahre später ist. Das versteht ihr schon. Ich will dabei sein. Also meine Reise. Wo geht sie hin? Wer ist dabei? Für wen mache ich das überhaupt? Ich erzähle Ihnen ein bisschen. Nicht von den Weisen aus dem Morgenlande, ich bin gar nicht weise, bin irgendwer, aber für Gott eben nicht. Und da ist es wie folgt gewesen. Und es betrifft auch Sie, beziehungsweise hier, euer großes Zentrum mit den Altenheimen, mit den Einrichtungen, in denen Menschen Pflege erfahren, Zuwendung und so weiter. Am Montagmorgen erreichten mich innerhalb von 2 Stunden 2 Telefonanrufe und 2 ihrer Bewohnerinnen waren gestorben. Eine am Sonntagabend, die andere am Montagmorgen. Das hat meine Woche sehr geprägt. Es gab Begegnungen in Fülle mit Trauernden. Beide Frauen haben große Familien hinter sich. Sei es zur Seite, sei es sozusagen in der senkrechten Linie durch viele Nachfahren. Diese Begegnungen waren ein Suchen nach der Spur Gottes auf der Lebensreise von Senta Hofmann beziehungsweise Barbara Lang. Es gab Begegnungen mit Eltern von Konfirmanden. Sehr beglückend zu erleben, da gibt es eine Offenheit, auch in eine Richtung, auch mein pubertierendes Kind ganz bewusst zu segnen. Und wenn ich ein paar Tage später erfahre von den Konfirmanden selbst, die Eltern haben es tatsächlich ausprobiert. Das finde ich schon toll. Da ist Gott am Arbeiten. Da ist er mitten unter uns. Da richtet er Menschen neu aus. Ich denke an Begegnungen mit Schulkindern. Ich muss in Muggendorf unterrichten. 4. Klasse. So richtige Jungs, so kleine Raudis. Und Mädchen, die so schön artig sind. Ich will jetzt nicht das Klischee bedienen, aber meistens ist es so, gerade in der 4. Klasse schießen die Jungs plötzlich übers Ziel hinaus und die Mädchen schreiben alle ganz sauber in ihre Hefte. Aber in dieser Klasse ist es so, dass es ein wunderschönes Miteinander gibt. Sie bieten mir bisweilen das Sofa an, das in der Klasse steht für die sogenannten Kuschelstunden oder ich weiß nicht was, gibt es ein Sofa hinten. Da können Sie sich reinsetzen und dann erzählen wir. Und ich habe Antworten für mein Leben bekommen, die ich mir so schön selbst nicht hätte geben können. Was macht der Heilige Geist? War die Frage. Was macht der eigentlich? Ist der einfach nur da? Sagt einer, so ein Blonder aus der Landwirtschaft kommend, der gibt mir ein Gefühl für Jesus. Oh, nicht schlecht. Und dann? Ja, aber von Jesus weiß ich ja, dass manches so und so, und hat er noch ein Beispiel benannt, und dann hat er das dahin gebracht, dass er sagte, dann weiß ich, wie ich mich entscheiden soll. Wie meinst du das? Naja, man kann sich so entscheiden oder so. Und das ist falsch oder richtig. Oder gut oder böse. Sag ich, und woher weißt du dann, was richtig oder gut ist? Naja, wenn ich was von Jesus weiß, und das ist in meinem Herzen, dann weiß ich auch, ob er sich freut, wenn ich etwas tue oder ob er sich ärgert. Ja, das ist doch schön, ne? So aus Kindermund kriegt man plötzlich etwas über das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist jetzt schon mehrfach gewesen. Und als ich nun gestern saß, dachte ich, ja meine Güte, da nehmen dich andere sogar noch ein Stück mit auf ihrer Lebensreise. Da begegnen einander Lebensreisen. Herrlich. Ich könnte noch weitere Beispiele nennen. Bist du es, Jesus? Bin ich dir begegnet in all dem, was da gewesen ist? Sie haben gemerkt, ich habe über etwas geschwiegen. Über mein eigenes Versagen habe ich überhaupt noch nicht geredet. Auch das darf ich bringen. Vom Kreuz her weiß ich das. In diesem eigenen Versagen, wo ich dich, Jesus, aus dem Blick verloren habe, wo ich abgeschweift bin, sozusagen in die Welt, sind immer auch Teile meiner Lebensreise. Und ich darf es mitbringen. Ich weiß von Jesus, der für mich gestorben ist, dass er sagt, es ist mir sehr recht, wenn du das alles mitbringst. Wenn du zu mir kommst, kannst du alles mitbringen. Und je ehrlicher du dich vor mir ausbreitest, desto mehr gerät alles und dein ganzes Leben zur Anbetung. Das sind die Geschenke, die ich von dir möchte. Mit dem, was ich bin, was ich geworden bin, mit dem, was ich erlebe, mit dem, was ich beeinflusse, auch schädlich beeinflusse, mit allem darf ich zur Krippe und zum Kreuz kommen. Der in der Krippe lag und am Kreuze starb, der aus dem Grabe auferstand und der sich von Thomas, mein liebster Namensvetter, im Evangelium sagen lässt, mein Herr und mein Gott. Das ist das kürzeste Glaubensbekenntnis nach der Auferstehung Jesu. Das kann sich jeder merken. Mein Herr und mein Gott. Wo ist der neugeborene König? Wo ist mein König? Wie sieht meine Lebensreise aus? Mit ihm, zu ihm. Dann könnte ich auch sagen, ist meine Lebensreise und mein Leben mitten in der Welt ein Leben für ihn, dann ist es Anbetung. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.